Neumondhoroskope. Wie erfüllen Sie Ihren spirituellen Auftrag? Die Frage müsste natürlich korrekter lauten, wie erfüllen diejenigen, die bei Neumond geboren sind, ihren spirituellen Auftrag? Aber haben Sie überhaupt einen Auftrag? Und warum gerade die? Verschiedene Astrologinnen und Astrologen, allen voran den Rudyard, haben sich ja mit der Bedeutung der Mondphase beschäftigt, zu der ein Mensch geboren ist, weil sich das offenbar zusätzlich auf den Charakter auswirkt. Und besondere Bedeutung erlangt dabei natürlich der Neumond, der ja etwas Neues initiiert. Ihr wisst ja sicher, dass sich sehr viele Astrologinnen und Astrologen mit dem vorgeburtlichen Neumond beschäftigen, also vor allem mit dem letzten Neumond vor der Geburt, der zusätzlich zur Deutung einer Radix herangezogen wird. Dieser vorgeburtliche Neumond gibt sozusagen einen kosmischen Schöpfungsimpuls, den die jeweiligen Horoskopeignerinnen in ihrer Radix individuell verwirklichen sollen. Je nach der Mondstellung bei der Geburt hat sich der pränatale, also der vorgeburtliche Neumond, entweder im selben Zeichen ereignet, wie die Sonne steht, oder im Zeichen davor. Und alle Menschen, die in diesem 30-tägigen Sonne-Mond-Zyklus geboren sind, haben denselben vorgeburtlichen Neumond. Und somit haben sie alle dieselbe Idee empfangen und entsprechend dieser Position des Neumonds auch ein gemeinsames Thema. Aber natürlich, wie sie es leben, hängt ja nicht nur von der Sonne-Mond-Stellung in der Radix ab, sondern auch von den anderen Horoskopfaktoren. Und ganz besonders wichtig ist hier auch der Neumond Dispositor zu nennen und seine Stellung sowohl im Neumondhoroskop wie auch in der Radix. Vielleicht ein paar Worte überhaupt zum Sonne-Mond-Zyklus. Hoppala. Na? Jetzt bin ich ein bisschen. So. Hier ist der Neumond. Die Konjunktion zwischen Sonne und Mond. Das ist der Beginn des synodischen Mondzyklus. Es gibt ja den siderischen Mondzyklus, der sich an den Fixsternen orientiert. Und der dauert ca. 27,5 Tage und berechnet sich also von der Position des Mondes, sagen wir auf 10 Grad Stier, bis er wieder, nachdem er den gesamten Tierkreis durchlaufen hat, wieder auf dieser Position von 10 Grad Stier steht. Um jedoch zur Sonne zurückzukehren und eine Synode, eine Zusammenkunft mit der Sonne zu bilden, braucht er natürlich noch 2,5 Tage länger, da ja die Sonne sich in der Zwischenzeit ebenfalls weiter bewegt hat um 30 Grad. Also ihr seht hier bewegt sich der Mond, zunehmender Halbmond, dann zur Vollmondstellung, zum abnehmenden Halbmond. Und da wäre er wieder an der Ausgangsposition und nach 30 Tagen, 30 Grad, hat sich die Sonne weiter bewegt. Und in diese 30 Grad, für die braucht der Mond 2,5 Tage, bis er diese Sonne wieder erreicht hat. Sonne und Mond sind in der Astrologie die beiden Urprinzipien. Die Sonne, das Selbst, Selbsterfahrung, Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung. Es ist die Vitalität, die Kreativität, das Lebenszentrum, die Lebenskraft, das Leben spendende schlechthin. Denn nur durch ihre Wärme und ihr Licht auf der Erde ist überhaupt Leben möglich. Sie ist ein zeugendes, väterliches Yang-Prinzip, eine schöpferische Idee, die aber einen Gegenpol benötigt. Der Mond steht für unsere Gefühle, für die Bedürfnisse und Talente. Er ist unsere seelische Identität, das Erbe, das Vergangene, ein Wohlfühlprinzip. Er ist ein empfangendes, mütterliches Yin-Prinzip. Der Mond hat ja kein eigenes Licht. Er strahlt nur das ab, was von der Sonne auf seine Oberfläche gelangt. Und diese beiden Urpolaritäten verschmelzen bei Neumond miteinander. Das heißt, die geistige Idee strömt in die Seele bzw. in die Welt der Körperlichkeit. Der Mond steht für unsere Ressourcen, die Sonne für deren Verwirklichung. Da es pro Monat einen Neumond gibt, kann jede Zeichenqualität einmal pro Jahr und in seltenen Fällen auch zweimal vom Mond empfangen und somit abgestrahlt und in der Welt realisiert werden. Neumond steht für den Anfang, für den Neubeginn. Er entspricht der Anlage, die noch im Unbewussten ruht und sich entwickeln will. Er entspricht der kreativen Idee der Sonne, die empfangen wird, um in der Materie geboren zu werden. Diese Idee wächst langsam heran und wird vom Mond durch den gesamten Tierkreis getragen, um sich zu entwickeln. Mit dem Neumond wird zugleich eine Aufgabe gestellt, die dann erfüllt wird, wenn der Welt die erhaltenen Gaben geschenkt werden. Und zwar in erster Linie sollten sie das von denjenigen, die exakt bei Neumond geboren sind. Aber wie geht es Menschen, die genau bei Neumond geboren sind? Spüren sie überhaupt, dass sie einen Auftrag haben, eine Aufgabe zu erfüllen haben? Oder ist ihnen das alles gar nicht bewusst und sie sind allzu subjektiv auf ihr jeweiliges eigenes Leben konzentriert? Der Neumond verleiht ja auch eine sehr subjektive Persönlichkeit, die es den Geborenen vielleicht schwer macht, sich wirklich in andere Menschen einzufühlen und hineinzuversetzen. Sie glauben zwar oft zu wissen, was für andere gut ist, aber das ist nur eine persönliche Annahme. Das muss ich nicht unbedingt bestätigen. Meiner Erfahrung nach tun sich Menschen, die bei Neumond geboren sind, eigentlich schwer damit, erfüllte Beziehungen zu leben, weil sie einfach zu subjektiv und auf sich selbst bezogen sind. Andererseits ist es diesen Menschen aber auch besonders wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Zunächst gehen sie ganz unbelastet und spontan auf die Welt zu, reagieren neugierig, impulsiv auf alles, was sie umgibt. Sie wollen entdecken, welche Entfaltungsmöglichkeiten ihnen die Welt bietet und wie sich die eigenen Talente am besten zum Ausdruck bringen lassen. Da das Ziel oft noch unbekannt ist, erscheint es umso wichtiger, dass sie sich auf den Weg und damit auf sich selbst konzentrieren und dass sie der Kraft folgen, die sie antreibt. Und diese Kraft ergibt sich aus dieser engen Umarmung, in der sich Sonne und Mond, also Wollen und Fühlen, befinden und die oft zu pionierhaften Taten befähigt. Damit finden wir bei allen Neumondgeburten auch eine gewisse Widerqualität vor, unabhängig in welchem Zeichen sich der Neumond tatsächlich befindet. Wenn wir davon ausgehen, dass der Vollmond ein volles Bewusstsein repräsentiert, dann ist bei Neumond eher vom Unbewussten auszugehen. Menschen, die bei Vollmond geboren sind, sollten Gegensätze integrieren und Brücken bauen, indem sie die inneren Widersprüche zwischen Wollen und Fühlen miteinander in Einklang bringen. Dazu sind aber Beziehungen, also andere Menschen, notwendig, die zur Bewusstseinserhellung beitragen können. Menschen, die zu Neumond geboren sind, scheinen andere Menschen nicht wirklich so zu brauchen. Sie verweilen oft in einer kindhaften Traumwelt, entwickeln aber dank ihrer unbändigen Neugierde auch einen starken Entdeckerdrang auf die Welt, die sie jedoch fast immer durch die eigene subjektive Brille sehen. Das heißt, es fehlt ihnen ein bisschen die Fähigkeit zur Distanzierung, um Erfahrungen, die den eigenen Wünschen zuwiderlaufen, zu verarbeiten und zu integrieren. Man könnte diese Art der Subjektivität aber auch als eine Qualität betrachten, die das scheinbar Unmögliche möglich macht. Wenn nämlich diese Menschen etwas in Angriff nehmen, was sie weder überlegen noch berechnen, sondern indem sie einfach ihrem Impuls folgen. Dabei scheinen sie die Gabe zu haben, Dinge, die sie brauchen, auch Unterstützung und Hilfe für Unternehmungen, wie magisch anzuziehen. Selbstverständlich macht so eine Subjektivität aber auch leicht verletzbar. Das Ich ist ja noch nicht stabil ausgeformt. So kann es durchaus auch vorkommen, dass eine sture Haltung oder ein Justament-Standpunkt eingenommen wird, um die eigene Sicht der Dinge aufrechtzuerhalten. Oder diese Menschen entziehen sich dann ganz einfach, wenn ihren Wünschen nicht entsprochen wird. Natürlich spielt das Element, in dem sich der Neumond befindet, eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel ein Neumond im Erdelement verleiht eine ungeheure Beharrlichkeit und Ausdauer, aber auch organisatorische Fähigkeiten, die nötig sind, um die eigenen Ziele zu verwirklichen. Im Feuerelement herrscht eine starke Überzeugungskraft von sich selbst vor, mit der diese Menschen in die Welt hinausgehen, um dort Anklang und Bewunderung zu finden. Im Luftelement wiederum sind Ideenreichtum, Instinktsicherheit und geistige Beweglichkeit vorhanden. Und im Wasserelement geht es natürlich um eine ausgeprägte Fantasie, um Einfühlungsvermögen, Kreativität und auch ein soziales Verhalten. Dabei werden jedoch Missstände eher aufgezeigt als bekämpft. Das überlassen Sie dann doch lieber den Feuertypen. Heute werde ich Ihnen Beispiele zeigen von zwei Persönlichkeiten, die ganz genau bei Neumond geboren sind. Es handelt sich dabei erstens um Florence Nightingale mit einem Stier-Neumond und das zweite Beispiel ist Romy Schneider mit einem Waage-Neumond. Aber beginnen wir mit Florence Nightingale. Wir sehen hier den Neumond in Stier im 9. Haus. Es heißt, eine Neumondgeburt bedeutet, Licht und Hoffnung dahin zu tragen, wo es dunkel ist. Florence Nightingale hat das ganz wortwörtlich getan, indem sie während des Krimkrieges in den 1850er Jahren als Krankenpflegerin in Skutari, einem Stadtteil von Konstantinopel, nachts die verwundeten Soldaten mit einer Lampe in der Hand besuchte und ihnen Trost zusprach. Na, finde ich das jetzt nicht. Ich zeige es Ihnen später. Sie wurde bekannt und verehrt als The Lady with the Lamp. Ja, das Neumondzeichen drückt eine Schwingungsenergie aus, die durch die Horoskopeignerin in die Welt kommen will. Das heißt, ein Neumond im Erdzeichen Stier handelt praktisch, greift konkret ins Geschehen ein. Stier zeigt auch eine große Sinnlichkeit, Musikalität, künstlerische Veranlagung, aber auch eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit und ein finanzielles Händchen. Florence Nightingale hat mit diesem Stier-Neumond jedenfalls das Bedürfnis, etwas Neues zu bewirken, das anhaltend wertvoll ist. Außerdem hat sie die Fähigkeit, eine gewisse Ruhe zu verbreiten und andere Menschen dadurch aus Stresssituationen herauszuhelfen, sowie ihnen zu vermitteln, dass sie weiß, was gut ist und dass alles gut wird, wenn sie die Sache in die Hand nimmt. In dieser Konstellation steht der Mond stärker als die Sonne, da er im Stier erhöht ist. Was auf die emotionale Basis verweist, die ihren Handlungen zugrunde liegt. Noch dazu besteht eine Rezeption zwischen Mond und Venus, die Venus hier in Krebs. Und diese Rezeption bildet auch die Wurzel der Dominations- oder Dispositorenkette. Also wir sehen hier die Mond-Venus-Rezeption und praktisch an der Venus hängen dann alle anderen Planeten bis hinunter zu Uranus. Die emotionalen Bedürfnisse und beruflichen Ideale, repräsentiert von der Venus in Krebs im 10. Haus, sind von seelischer Wärme, Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft geprägt und entsprechen ihrem innersten Wesenskern, nämlich der Sonne in Stier. Dazu kommt die Einstellung, etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anzufangen. Der Neumond ist ja im 9. Haus. Die Stellung von Sonne und Mond kann man ja auch als die Elternbeziehung ansehen. Und diese Stellung im 9. Haus verweist auf Eltern, die sich großzügig und fördernd verhalten haben, aber doch materiell mehr gegeben haben als emotional. Der Vater, ein Naturliebhaber, wie schon die Stiersonne beweist, versteht die jüngere Tochter noch eher als die Mutter, der vor allem Prunk, Pomp und Genuss wichtig sind. Mond in Stier. Florence hat jedoch ihr wohlhabendes und förderndes Elternhaus, 4. Haus Schütze, als Basis genommen, um sich selbstlos und idealistisch, Herr von 4, Jupiter in Fische, anderen zur Verfügung zu stellen und ihnen zu dienen, Jupiter im 6. Haus. Der Jungfrau-Aszendent will nützlich und angepasst sein, nimmt alles sehr genau, ist pflichtbewusst, wirkt nach außen hin bescheiden, zurückhaltend und vernünftig. Hat auch eine gute sprachliche Begabung und Beobachtungsgabe. Florence mag keinen Müßiggang, sondern sucht sich immer nützlich zu machen. Da der Neumond ein Trigon zum Aszendenten bildet, fällt es Florence leicht, ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und diese auch durchzusetzen. Der Aszendent in einem Erdzeichen entspricht dabei der Neumondenergie. Schauen wir uns den Geburtsherrn nun an. Das ist der Merkur. Der steht hier in Widder im 8. Haus. Das zeigt, dass sie sich persönlich sehr stark von allem berühren lässt, was um sie herum vorgeht. Sie scheut sich nicht, Tabus und Schattenthemen zu erforschen und zu ergründen und soziale Missstände aufzuzeigen und anzuprangern. Dabei bohrt sie so lange nach, bis sie zum Kern des Problems vorgestoßen ist. Da Merkur in Widder steht, belässt sie es nicht beim Aufzeigen, sondern wird selbst aktiv. Merkur bildet ein Trigon zu Uranus im 4. Haus. Florence ist ein kluges und unangepasstes Mädchen mit ungewöhnlichen Ideen und unbequemen Fragen. Ihre Vielseitigkeit wie auch ihre Kontaktfähigkeit und sprachliche Gewandtheit kann sie dabei zu ihrem Vorteil nutzen. Sie begreift sehr schnell, worum es geht, und ist in der Lage, blitzschnell Lösungen für Probleme zu finden, an denen andere scheitern. Neue, unerwartete Situationen erfasst und überblickt sie rasch und mit ihrem messerscharfen Verstand analysiert sie punktgenau. Dadurch hat sie die besten Voraussetzungen, um den Weg für grundlegende Neuerungen und positive Veränderungen zu bereiten. Sie beweist dabei Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit, Stier Neumond, und versteht es, die anderen von ihrer Meinung zu überzeugen, um ihre Ziele zu erreichen. Der Geburtsherr Merkur steht im Sextil zum MC. Mit dem Fische-Jupiter im sechsten Haus ist eine soziale Gesinnung vorhanden, sowie ein tiefes Verständnis für alle, die in Not und seelischer Bedrückung sind. Florence sucht daher den Sinn des Lebens durch Arbeit und Dienst am anderen. Interessant ist ferner, dass dieser Fische-Deszendent, der Fische-Deszendent auf 22 Grad in der Halbsumme steht zwischen dem Jupiter auf 17 Grad und dem Pluto auf 28 Grad. Diese beiden machtvollen Planeten haben sich also mit Hilfe des Deszendenten vereint, um mit Entschiedenheit Ideale umzusetzen, die anderen Menschen zugutekommen. Großmut und Unerbittlichkeit am Beziehungspunkt drückt ziemlich eindeutig die soziale Haltung Florence Nightingales aus. Es lässt sich daran auch erkennen, dass sie Konfrontationen mit mächtigen Gegnern, der Pluto im siebten Haus, in Kauf nimmt, um ihre Visionen im Gesundheitsbereich, Jupiter in Fische im sechsten Haus, durchzusetzen. Merkur ist ja nicht nur Herr von 1, sondern auch Herr von 10. Und in dieser Kombination ist es für das Ich umso wesentlicher, dass die eigene Berufung gelebt werden kann, da die Entwicklung der eigenen Identität meist über den Beruf erfolgt. Ich zeige jetzt einige Lebensstationen im Leben von Florence Nightingale auf. Ihren Namen erhielt sie, weil sie in Florenz geboren wurde. Die wohlhabenden Eltern hatten auf ihrer mehrjährigen Hochzeitsreise durch Italien zwei Töchter bekommen. Die ältere, Partenope, wurde 1819 in Neapel geboren und nach der antiken griechischen Stadt benannt, die sich auf dem Gebiet des späteren Neapel befunden hatte. Und Florence kam am 12. Mai 1820 in Florenz zur Welt. Erst 1821 kehrte die Familie nach England zurück und bewohnte das Herrenhaus von Lyndhurst sowie den prächtigen Landsitz Embley Park. Während Partenope, genannt Parte, den gesellschaftlichen Ambitionen ihrer Mutter als Landadelige gerne folgte, war Florence stets bildungshungrig und interessierte sich mehr für das Leben der vielen Dienstboten in Embley Park und der einfachen Menschen in den umliegenden Dörfern. Sehr zum Missfallen ihrer Eltern treibt sich schon die kleine Florence gerne beim Kutscher und anderen Bediensteten herum oder spielt mit ihrem Kätzchen. Ob sie diese einfachen Menschen authentischer findet als ihre in gesellschaftlichen Traditionen verhafteten Eltern? Es ist anzunehmen, denn genau dieses Leben, das vor allem aus Einladungen und Bällen besteht, erscheint ihr banal und sinnlos. Trotz aller bildungsmäßigen Förderung, die sie zweifelsohne in der Familie erhalten hat, mit dem vierten Haus in Schütze, fühlt sie sich aber doch als Außenseiterin, beinahe als Fremdkörper, wie Uranus im vierten Haus beweist. Sie will mehr sein als nur eine höhere Tochter. Wie gesagt, sie mag keinen Müßiggang, sondern sucht sich immer nützlich zu machen. Dank ihrer guten Beobachtungsgabe entgeht ihr kaum ein Detail. Wenig verwunderlich, bei einem Jungfrau-Aszendenten beginnt die mathematisch Hochbegabte, die Wirtschaftsausgaben in Embley Park, ihrem Elternhaus, zu analysieren und ökonomische Verbesserungen einzubringen. Sie stellt praktische Hilfsangebote zur Verfügung, ohne sich aber als Besserwisserin aufzuspielen. Im Jänner 1837, Florence ist noch keine 17, wird der Süden Englands von einer Grippeepidemie heimgesucht. Florence bleibt als eine der wenigen gesund und widmet sich 4 Wochen lang intensiv der Versorgung Erkrankter. Und in diese Zeit fällt auch ein religiöses Erweckungserlebnis. In ihrem Tagebuch notiert sie: Heute, am 7. Februar 1837, hat Gott mich in seinen Dienst gerufen. Schauen wir uns die Sekundärdirektion an von diesem Datum. Am 7. Februar 1837 steht der progressive Mond im genauen Trigon zum Geburtsherrn Merkur. Und das Quadrat von Jupiter in der Progression zum MC wird immer exakter. Florence entwickelt das nötige Vertrauen zu Gott, der ihr den Lebensweg vorgibt, aber auch zu sich selbst, sodass sie innerlich gestärkt und tatkräftig ans Werk gehen kann. Das progressive MC hat gerade genau die Radix Venus erreicht. Die progressive Venus wiederum steht im Sextil zum Neumond. Und auch im Sextil zum Radix Aszendent. Florence hat also ihre Berufung gefunden. Jetzt habe ich hier noch die Transite von diesem Datum. Da sehen wir, dass Transit Neptun sich in Opposition zum Radix Mars befindet und aktiviert ebenso wie Transit Jupiter, der über den Radix Mars läuft, ihren helfenden Einsatz für Kranke. Die Tatsache, etwas Sinnvolles zu tun, beflügelt und beglückt sie. Durch diese positive Energie kann sie es auch vermeiden, sich bei der Pflege selbst anzustecken, was bei einer Neptun-Opposition zum Mars leicht möglich gewesen wäre. Das Neptun-Mars bedeutet oft Infektionsgefahr. In den 1840er Jahren, als in England nach mehreren Missernten vielerorts Hunger und Not herrschen, hält es Florence nicht im Schloss ihrer Eltern. Sie geht in die Dörfer, bringt Körbe mit Nahrung, Medikamenten und Kleidung zu den Allerärmsten, spendet Trost und Zuspruch. Zu Hause wird das gar nicht gern gesehen. Ihre Mutter findet ihr Benehmen unerhört, nennt sie sogar eine Nestbeschmutzerin. Vollends schockiert sind Mutter und Schwester jedoch, als Florence den Wunsch äußert, sich zur Krankenpflegerin ausbilden zu lassen. Pflegerinnen in englischen Spitälern haben damals keinen guten Ruf. Sie verstehen kaum etwas von Krankenfürsorge, sondern sind oftmals verarmte Witwen oder Waisen, die in Versorgungshäusern putzen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Doch in katholischen Ländern, das hat Florence auf ihren Reisen erfahren, versehen Nonnen aus Nächstenliebe Dienst an den Kranken. Und diese nimmt sich Florence zum Vorbild. Im November 1847 lernt Florence auf einer Reise in Rom Sidney und Elizabeth Herbert kennen, die auf Hochzeitsreise sind und die für Florence später noch wertvolle Unterstützer werden. Zu dieser Zeit steht der laufende Pluto auf ihrem Radix Merkur, der das 1. und 10. Haus beherrscht. Ein intensiver Gedankenaustausch mit anderen kann die eigene Persönlichkeit in der Festlegung auf ein bestimmtes Lebensziel bestärken. Dabei spielt die Suche nach der Wahrheit eine entscheidende Rolle. Florence kann nun nicht mehr wegschauen, sondern muss auch in schwierigen Fragen ihren Standpunkt klarmachen und Probleme ansprechen, die es zu bewältigen gibt. Freundschaften sind, haben für Florence eine immense Bedeutung, wie Mars in Löwe im 11. Haus anzeigt. Denn es sind vor allem diese Menschen, ihre Freunde, die ihre großartigen Pläne und Visionen unterstützen und sie in ihrem Tun bestärken, weniger die Eltern. Das Jahr 1849 hat für Florence Nightingale eine besondere Bedeutung, denn es findet ihr zweiter progressiver Neumond statt, und zwar im August 1849. Bezeichnenderweise finden wir diesen Neumond hier im Zeichen Zwillinge schon ganz nahe beim MC. Dieser Neumond kündigt die neue Lebensausrichtung schon an. Florence hat nun das tiefe Bedürfnis, ihr Wissen zu erweitern und sich in einer produktiven Weise mit neuen Ideen auseinanderzusetzen, die ihr weiteres Leben, also das 10. Haus, bereichern können. Der geistige Austausch mit gleichgesinnten Menschen spielt dabei eine bedeutende Rolle. Allerdings löst Florence im Sommer 1849 schweren Herzens ihre Verlobung mit dem adeligen Dichter und Politiker Richard Monckton Milnes, mit dem sie sich geistig und emotional gut verstand und in den sie wohl auch verliebt war. Doch Transit Neptun im Trigon zur Radix Venus zeigt die Verliebtheit an, aber auch den Traum von einer Beziehung, die der Realität möglicherweise nicht standhalten kann. Als Ehefrau eines Barons und Parlamentsmitglieds hätte sie zur damaligen Zeit ihre beruflichen Ambitionen niemals verwirklichen können. Doch ein Leben, das nur gesellschaftlichen und häuslichen Pflichten gewidmet wäre, würde sie nie ausfüllen, das spürt sie. Transit Saturn im Quadrat zur Geburts-Venus zeigt das Ende der Beziehung an. Florence Nightingale bleibt Miles immerhin ein Leben lang freundschaftlich verbunden. Ohne Wissen der Eltern, doch mit Unterstützung ihrer Freunde, fährt Florence nach Kaiserswerth bei Düsseldorf, um die Arbeit der von Pfarrer Fliedner ins Leben gerufenen Diakonie kennenzulernen. Die Idee der Mutterhausdiakonie breitete sich Ende des 19. Jahrhunderts rasch aus und ermöglichte auch evangelischen Frauen eine qualifizierte Ausbildung zu Krankenpflegerinnen, Gemeindeschwestern, Erzieherinnen und Lehrerinnen. Auch Florence, die sich im August 1850 einige Wochen in Kaiserswerth aufhielt, lernte hier die Grundbegriffe der modernen Krankenpflege kennen, die sie später selbst weiterentwickelte. Dieser Aufenthalt und ihre Freundschaft mit der Familie Fliedner beeinflusste das Leben von Florence nachhaltig. Das sehen wir jetzt auch in der Sekundärdirektion. Die progressive Sonne, hier auf 2040, Zwillinge, hat das Radix MC erreicht, was eine neue Lebensausrichtung bedeutet. Der progressive Mars bildet ein Trigon zum Geburtsherrn Merkur und zum Radix Uranus. Er gibt einen kräftigen Antrieb für alle Angelegenheiten, die mit Lernen und beruflichen Erfahrungen zusammenhängen. Florence ist wissbegierig, kann ihre Ansichten aktiv einbringen und ihren geistigen Horizont erweitern. Sie tauscht sich mit der Familie Fliedner aus, macht eifrig Notizen und schreibt Briefe über ihre Erlebnisse. Zudem beflügelt das Trigon zwischen dem progressiven Mars und Uranus und noch exakter zwischen dem progressiven Uranus ihren Mut, sich mit dem, was sie tun will, gegenüber der Familie durchzusetzen. So kann sie sich neue Freiheiten erobern. Da Jupiter in der Progression immer näher an den Radix-Deszendenten heranrückt, kommt Florence auch mit Menschen in Kontakt, die sie in ihren Plänen unterstützen und ihr förderlich sind. Der progressive Aszendent steht im genauen Trigon zum progressiven Merkur. Der ja Florences Geburtsherr ist. Und Transit Jupiter marschiert gemeinsam mit Mars über den Radix-Aszendent. Optimismus, Selbstvertrauen und die Überzeugung, das Richtige zu tun, beschleunigen den Wachstums- und Reifungsprozess dieser Frau. Transit Saturn auf 21 Grad wieder bildet ein Sextil zum Radix MC. Florence setzt sich hochgesteckte Ziele und hat die Ausdauer und Disziplin, diese auch zu erreichen. Sie weiß jetzt, wie sie ihr Leben künftig gestalten will und ist auch bereit, sich einem größeren Ganzen unterzuordnen. Die strenge Tagesordnung, das bescheidene Leben, aber auch die wunderbaren Menschen in Kaiserswerth haben sie verwandelt und in ihrem Entschluss bestärkt. Sie bittet ihre Eltern, sie ziehen zu lassen, um durch Arbeit auf eigenen Beinen stehen zu können. Und diese geben der nun 33-jährigen Tochter endlich ihren Segen und willigen ein, dass sie 1853 auch noch bei den Barmherzigen Schwestern in Paris eine Pflegelehre absolviert. Zurück in der Heimat ist Florence Nightingale bestrebt, das erworbene Wissen anzuwenden. Das MC Progressiv steht im Halbsummensextil von Sonne und Mond. Wenn wir uns das anschauen, also das progressive MC steht dann hier schon etwas weiter gerückt auf 22 Grad Krebs. Als Florence zur Leiterin eines Genesungsheimes für verarmte Adelige bestellt wird. Diese Aufgabe bringt ihr nicht nur ihr erstes selbstverdientes Geld, sondern auch eine gefühlsmäßige Bereicherung ihres Lebens, denn sie fühlt sich in ihrem Element und beginnt sofort, die veraltete Einrichtung von Grund auf zu reformieren und zu modernisieren. Transit Uranus im Quadrat zu Mars treibt die Neuerungen voran. Sie sorgt für bessere Medikamente, gute Nahrungsmittel und allgemeine Erleichterungen für Patientinnen und Pflegerinnen. Nach dem Ausbruch des Krimkrieges 1854, in dem England gemeinsam mit Frankreich und dem Osmanischen Reich gegen das zaristische Russland kämpft, übernimmt Florence Nightingale zusammen mit anderen freiwilligen Damen aus England am 3. November 1854 die Krankenpflege im Lazarett von Scutari, einem Stadtteil von Konstantinopel. Zunächst will die ärztliche Leitung ihr und ihren Mitschwestern den Zutritt zu den Krankenbetten verwehren. Doch Florence ist mit Vollmachten von höchster Stelle, dem stellvertretenden britischen Kriegsminister, ihrem alten Freund Sir Sidney Herbert, ausgestattet. Sie bleibt hartnäckig und setzt sich durch. Hier haben wir das Bild von der Lady with the Lamp. Und so hat das damals ausgesehen, diese Krankenstation. Und nach den Reformen von Florence Nightingale hat es dann so ausgesehen, wenn man den Bildern glauben kann. Also sie hat sich bei dieser Pflege durchgesetzt. Nicht, dass es ihr so viel Spaß machen würde, all die verwundeten, verwahrlosten, aufgrund der unzumutbaren Zustände schwer erkrankten Soldaten zu sehen. Nein, aber sie fühlt sich berufen, die ärgste Not zu lindern und geordnete Strukturen für einen funktionierenden Lazarettbetrieb zu schaffen. Sowohl der Geburtsherr Merkur in Widder als auch das Trigon zwischen dem Löwe Mars in Haus 11 und Saturn in Haus 7 geben gute Hinweise darauf. Nach der Beendigung des Krimkrieges im Februar 1856 kehrt Florence Nightingale im Sommer 1856 nach 2 Jahren aufopferungsvollen Dienstes in Scutari körperlich angeschlagen und erschöpft nach England zurück. Als Florence heimkehrt, ist sie eine Berühmtheit geworden, der unzählige Ehren zuteil werden. Sie wird von der fast gleichaltrigen Königin Victoria auf Schloss Balmoral eingeladen. Dort entsteht eine Freundschaft zwischen diesen beiden besonderen Frauen. Victoria ist übrigens auch bei Neumond geboren, und zwar bei einem Zwillingen Neumond im 12. Haus. Das Geld einer Stiftung, die von ihrem ehemaligen Verlobten Milnes initiiert wurde, verwendet Florence Nightingale für die Gründung der ersten Florence Nightingale Krankenpflegeschule, die am 15. Juni 1860 eingeweiht wird. Das progressive MC, wo ist es? Bildet ein Trigon zum Radix Pluto. Der Pluto ist Herr von 3, also das bringt das Thema Schule ins Bild. Die progressive Sonne steht auf 0 Grad Krebs im 10. Haus. Eine schöne Entsprechung zu Fürsorglichkeit und einem von Mitgefühl geprägten Lebenskonzept. Jupiter progressiv. Steht fast minutengenau, na hier ist er, Entschuldigung, das ist der Transit. Jupiter progressiv steht fast minutengenau am Deszendenten. Es ist eine unglaubliche Ehre, die Florence zuteil wird, doch sie gibt alles an andere weiter. Den Ruhm nimmt sie nur in Kauf, weil es ihre Landsleute spendabel macht für die gute Sache. So, jetzt komme ich zu den Transiten, die ich da auch außen habe. Transit Saturn im Quadrat zur Radix-Sonne könnte auch für die Mühe stehen, die Florence in der Folge auf sich nimmt, um ihren Ideen zum Durchbruch zu verhelfen. Es gelingt zwar, wie das Sextil von Saturn, vom Transit Saturn zum MC zeigt, doch um den Preis gesundheitlicher Probleme, die sie nie wieder verlassen werden. Hinkünftig führt Florence Nightingale ein zurückgezogenes Leben als gesundheitlich Angeschlagene. Dennoch setzt sie ihre Arbeit unermüdlich fort. Erarbeitet Konzepte für das Gesundheitswesen und soziale Verbesserungen für arme Bevölkerungsschichten. Veröffentlicht Studien und Statistiken zur Krankenpflege. Weltweit bekannt geworden, werden ihre wertvollen beratenden Dienste sowohl für die britische Kronkolonie Indien wie auch für die Parteien im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 in Anspruch genommen. Auch der Gründer des Roten Kreuzes, Henri Dunant, zeigte sich von Nightingales Wirken stark beeindruckt und in seiner eigenen Arbeit bestätigt. In ihren zahlreichen Werken zum Thema Krankenpflege und deren Verbesserung stehen Begriffe wie Hygiene, Sauberkeit und angemessene Ernährung der Kranken im Vordergrund, wie es einem Jungfrau-Aszendenten wohl ansteht. Aber auch die charakterliche Bildung und die moralische Festigung der zukünftigen Pflegerinnen waren Florence sehr wichtig. Das ist dem alten Herrscher des Fischezeichens, Jupiter, geschuldet, der in seinem eigenen Fischezeichen steht und dem Selbstlosigkeit und Nächstenliebe hohe Anliegen sind. Trotz ihrer zahlreichen chronischen Leiden starb sie erst im hohen Alter von 90 Jahren am 13. August 1910 in London. Bis heute gelten ihre Reformen im Gesundheits- und Pflegewesen als bahnbrechend. Ich denke, wir können sagen, dass Florence Nightingale ihren Neumondauftrag erfüllt hat. Ein weiteres Beispiel für eine Neumondgeburt finden wir im Horoskop von Romy Schneider. Ich setze voraus, dass Sie und Ihr Leben weitgehend bekannt sind. Romy Schneider hat den Neumond hier auf 0 Grad Waage im vierten Haus. In dieser Konstellation ist noch dazu der Mond der Geburtsherr, Krebsaszendent. Und die Sonne steht in Waage im Fall sehr geschwächt. Wenn man jetzt Sonne und Mond wieder als Eltern nimmt, kann man sagen, zum Zeitpunkt ihrer Geburt waren die Eltern wohl noch eine Einheit. Sie trennten sich jedoch bald, worunter Romy sehr litt. Ein Waage-Neumond hat vermutlich die Aufgabe, Verbindungen und Kontakte herzustellen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der Gemeinsamkeit entstehen kann. Jedoch eine Frau mit Waage-Sonne ist sehr auf einen Partner bezogen, ohne den sie sich unvollständig fühlt. So war auch Romy Schneider ihr Leben lang auf der Suche nach einer Beziehung, in der sie sich geborgen und zu Hause fühlen konnte. Der Geburtsherr Mond im vierten Haus zeigt ja ihre Sehnsucht nach einer Familie, nach einem schönen und harmonischen Zuhause, das sie am liebsten mit einem Partner teilen wollte. Im Grunde war sie ihr Leben lang ständig auf der Suche nach seelischer Geborgenheit, blieb jedoch auf der Gefühlsebene infantil und launisch. Der Neumond auf 0 Grad steht ja auf einem kritischen Grad, wo noch keinerlei Erfahrung auf der emotionalen Ebene besteht, aber auch nicht auf der Ebene des Sich-Selbst-Bewusstseins von der Sonne ausgedrückt. Andererseits wird eine Person, deren Geburtsherr auf 0 Grad steht, sich aus der Masse meist herausheben und auffallen. Romy Schneider war sehr kreativ, kontakt- und begegnungsfreudig. Allerdings fühlte sie sich ohne Partner leer und auf sich selbst zurückgeworfen, was sie nicht gut vertrug. So blieb sie trotz zahlreicher Beziehungen im Grunde allein, weil sie sich selbst den Wunsch nach einer echten Gemeinsamkeit nicht erfüllen konnte, weil sie in ihren Wünschen und Bedürfnissen zu subjektiv auf sich selbst fokussiert blieb. Die Waage-Sonne zeigt aber natürlich auch den Schöngeist, die Künstlernatur an, die Romy Schneider ganz ohne Frage war. Worin besteht jetzt das Neue, das ein Waage-Neumond in die Welt bringen soll? Bei Waage geht es natürlich auch um den künstlerischen Bereich. Und mit dem Neumond auf 0 Grad Waage wagt sie sich auf künstlerisches Neuland vor, an das sie sich aber selbst erst herantasten muss. Wir sehen, dass der Neumond auch in sehr viele Aspekte zu anderen Planeten und Achsen eingebunden ist. Das spricht auch dafür, dass sie hier eine Aufgabe zu erfüllen hat. Ich gebe mal einen Überblick. Also der Neumond bildet ein Quadrat zum Aszendenten, ein Sextil zu Pluto, ein Halbquadrat zur Venus, ein anderthalb Quadrat zu Uranus und ein Quinkungs zum MC. Gehen wir nochmal zurück. So, da haben wir zunächst einmal das Quadrat des Neumonds zum Aszendenten. Man könnte sagen, die Eltern waren für ihren Selbstausdruck ein Vorbild, drängten sie aber auch in eine Rolle. Nach außen wirkte sie wohl anders, als sie wirklich war, Sonne, Quadrat, Aszendent. Nämlich nach außen wirkte sie zunächst lieb, gefühlvoll und unbekümmert, als herziges Mädel oder in der Rolle der süßen Sissi, die aber so süß gar nicht war, wie wir heute wissen. In Wahrheit fühlte sie sich spätestens seit ihrer Beziehung mit Alain Delon und ihren künstlerischen Erfahrungen in Frankreich als ernsthafte Künstlerin. Ihre Haltung gegenüber der Außenwelt ist dementsprechend unentschieden. Einmal gibt sie sich sehr selbstbewusst und dominant, ein anderes Mal zurückhaltend und verschlossen. Das löst bei anderen Menschen manchmal unangenehme Reaktionen aus, die sie emotional noch mehr verunsichern. Andererseits kann sie aber mit dem Mond im Quadrat zum Aszendenten die Stimmung ihrer Umgebung gut wahrnehmen. Sie lässt sich davon auch beeinflussen. Aber sie fühlt sich unsicher, wie sie sich in emotional aufgeladenen Situationen verhalten soll. Alles, was ihr nicht wirklich vertraut ist, kann sie als Unruhefaktor oder als Bedrohung für die eigene Sicherheit erleben. Der Mond ist ja auch Herr von zwei. Sodass sie nur schwer ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln kann. Der emotionale Austausch mit ihrer Umwelt kann zu seelischen Verletzungen führen. Der Neumond bildet auch ein Sextil zu Pluto, was wohl zu ihrer charismatischen, subtil leidenschaftlichen Ausstrahlung beitrug, die andere in ihren Bann zog. Diese Konstellation zeugt von Gefühlsintensität und Power, von einer starken Suggestiv- und Vorstellungskraft. Es war ihr sicher ein Anliegen, in die eigenen Gefühlstiefen hinabzusteigen, Tabus zu durchbrechen und emotionale Macht auszukosten. Doch auch wenn sie instinktiv in die unergründlichen Bereiche ihrer Seele vordringen will, besteht die Gefahr, dass es ihr mit dem Waagemond nicht so leicht fällt, auch wirkliche Nähe und Intimität zuzulassen. Die beruflichen Ziele, Pluto im Quinkungs zum MC, verfolgte sie mit Macht und Zähigkeit und mit einem Drang nach Anerkennung. Doch verzweifelt sehnte sie sich nach privatem Glück und Geborgenheit. In ihrer Selbstdarstellung und Rollengestaltung war sie äußerst intensiv. Die Sonne ist Herr von drei und verkörperte geheimnisvolle, verruchte und provokante Charaktere, vor allem dann in den französischen Filmen. Und vor allem in den Filmen der 1970er Jahre spielte sie oft bis an ihre physischen und psychischen Grenzen und erweckte dabei den Eindruck, als füllte sie ihre Rollen mit eigenem Leben, mit eigenen Erfahrungen. Der Neumond bildet auch ein Halbquadrat zur Venus, also 45 Grad. Dieses Halbquadrat drückt einerseits aus, dass Romy sich vom Vater nicht oder zu wenig geliebt fühlte, nämlich Sonne, Halbquadrat Venus. Andererseits zeigt das Halbquadrat zwischen Mond und Venus, dass Gefühl und Leidenschaftlichkeit sich nicht immer vereinbaren lassen, dass es da eine Diskrepanz gibt, wie bereits vorhin erwähnt. Disponiert wird der Neumond Romy Schneiders von der Venus, genau wie bei Florence Nightingale. Doch Romys Venus steht in Skorpion und im fünften Haus. Das macht sie sehr leidenschaftlich, sowohl in Beziehungen als auch in ihrer Kreativität. Sie gibt sich total hin, fordert sich sehr viel ab in den Rollen, die sie verkörpert, begibt sich aber auch in Fixierungen und Abhängigkeiten, besonders in Liebesbeziehungen. Die Venus in Verbindung mit dem Mondknoten ist aber auch ein Hinweis darauf, dass sie ihrer kreativen Berufung folgen soll. Es ist euch sicher schon aufgefallen, dass hier das vierte Haus besonders stark besetzt ist. Nicht nur der Neumond befindet sich darin, sondern auch ein Stellium, Mars, Merkur und Neptun. In diesem Stellium spiegelt sich Romy Schneiders Familiensituation. Sie stammt ja väterlicherseits aus der Künstlerdynastie Albach-Retti. Ihre beiden Eltern waren Schauspieler und das Berufliche spielt sicher ins Privatleben hinein. Der Neptun ist Herr von 10. Es gibt aber auch Geheimnisse, Lügen, Täuschungen und Betrügereien in der Familie, wobei doch der Schein meist gewahrt wird. Natürlich stellten Familie und Heim sehr bedeutsame Bereiche in Romys Leben dar. Sie verliefen jedoch nicht konfliktfrei, wie der Mars im vierten Haus darstellt. Viele Streitigkeiten, vor allem zwischen Romy und ihrem Stiefvater, wurden unter den Teppich gekehrt, obwohl Romy sich bemühte, ein Mindestmaß an Ordnung aufrechtzuerhalten. Es wurde über Missbrauch seitens des Stiefvaters Blatzheim gemunkelt, was ich persönlich nicht verifizieren kann. Er hat sich aber jedenfalls immer wieder anzüglich und übergriffig über Romy geäußert, auch in der Öffentlichkeit. Er verhielt sich ihren Filmpartnern gegenüber eifersüchtig und maßte sich an, ihr Leben kontrollieren zu wollen. Erst nach Romys Tod wurde klar, dass er große Teile ihres von ihm verwalteten Vermögens veruntreut hatte. Weiters auffällig ist eine Jodfigur im Horoskop von Romy Schneider. Wir haben hier den Saturn, der zwei Quinkungse bildet, das eine mit Merkur in Jungfrau und das andere mit Venus in Skorpion. Saturn ist hierbei der Apex-Planet. Er steht in Widder im 11. Haus. Quinkungse verbinden ja Elemente, die sich nicht so gut miteinander vertragen. Sie bringen viel Unsicherheit mit sich und erzeugen eine innere Spannung. Vielleicht auch ein vages Hungergefühl, ein Verlangen nach etwas Unbestimmten, Ungreifbaren. Quinkungse stehen für Wünsche, Illusionen, Sehnsüchte, die sich aber oft nicht erfüllen. Und in diesem Fall drücken sie Romys leidenschaftlichen Wunsch nach einer perfekten Beziehung aus. Venus, Saturn, noch dazu ist Saturn Herr von 7. Der sich jedoch immer wieder der Vernunft beugen muss. Saturn, Merkur. Dass die Vernunft dabei zu kurz kommt, lässt sich daran festmachen, dass die Elemente Feuer und Erde noch unverträglicher sind als Feuer und Wasser. Wie gesagt, Saturn kommt in dieser Jodfigur eine besondere Bedeutung zu. Einerseits zeigt er, dass Romy im Beruf große Ansprüche hat, diszipliniert denkt, eisern an ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit arbeitet. So lernte sie zum Beispiel perfekt Französisch, um in Paris auf der Bühne auch bestehen zu können. Sich in der Zusammenarbeit mit einem Team verlässlich und verantwortungsvoll verhält und zielstrebig auf ihre Ziele hinarbeitet. Andererseits ist jedoch Saturn rückläufig und er bleibt es auch ihr ganzes Leben hindurch. Und er steht in Widder im Fall, kann sich also nicht seinem Wesen gemäß entfalten. Das heißt, dass sie manchmal auch wenig Geduld und Ausdauer mit anderen zeigt, dass unbewusste Ängste sie misstrauisch machen, dass sie sich nicht an allgemeine Vorschriften gebunden fühlt und ihre Eigengesetzlichkeit lebt. Das heißt, dass sie vieles auch im Alleingang erreichen will, was natürlich gerade in der Filmarbeit nicht möglich ist, wo Teamarbeit ganz wesentlich ist. Ja, bei Venus Quinkung Saturn, sobald sie sich auf eine Beziehung einlässt, verspürt Romy ungreifbare Ängste und eine Verletzlichkeit, die sie nicht recht ergründen kann. Das kann so weit gehen, dass sie im Unbewussten meint, nicht wirklich liebenswert zu sein. Wiederum ein sehr subjektives Empfinden. Was hätte sie also tun können? Es wäre wohl ihre Aufgabe gewesen, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen, sich selbst einen inneren Rahmen zu setzen und ein gewisses Rückgrat zu entwickeln, sowie sich selbst so viel Wärme und Geborgenheit zu geben, dass sie diese nicht ausschließlich von anderen Menschen erwartete, vielleicht auch forderte. Wenn sie die Anforderungen an sich selbst so angesetzt hätte, dass sie diese auch erfüllen kann, hätte sie vermutlich innere Zufriedenheit erreichen können. Freundschaften spielen eine große Rolle für sie, wobei sie aber hier auch misstrauisch war, wie der Saturn im 11. Haus beweist, und nur wenige als Freunde akzeptiert hat. Ihr wichtigster Freund, dem sie ihr Leben lang eng verbunden blieb, war ihr früherer Verlobter Alain Delon, der ihr in schwierigen Lebenssituationen zur Seite stand und auch nach ihrem Tod ihre Beerdigung und ihre Erbschaftsangelegenheiten regelte. Wenn die Jodfigur in der Direktion oder durch Transite ausgelöst wird, stehen meist schicksalhafte Ereignisse im Raum. So war es auch bei Romy Schneider. Ihre erste Filmrolle erhielt sie auf Betreiben ihrer Mutter Magda Schneider in dem Film »Wenn der weiße Flieder wieder blüht«. Die Dreharbeiten fanden von September bis November 1953 statt. Hier sehen wir das progressive MC in Opposition zu Merkur, der Herr des vierten Hauses. Das verweist auf die Mutter und zeigt, dass die Mutter maßgeblich an ihrer Karriere beteiligt war. Auch Saturn wird ausgelöst, und zwar durch den progressiven Aszendenten, der ein Quadrat zu ihm bildet, aber gleichzeitig auch ein Trigon zur Venus bildet, die ja auch Teil der Jodfigur ist. So ist es kein Wunder, dass Romy in diesem Film mit ihrer natürlich mädchenhaften Art allgemein gefiel und für weitere Rollen engagiert wurde. Auch die progressive Sonne spielt hier mit. Sie hat sich in Opposition zu Saturn begeben und in die Halbsumme von Merkur und Venus, die an der Jodfigur beteiligt sind. Bei Dreharbeiten zu dem Film Christine, einem Film, der auf dem Theaterstück Liebelei von Arthur Schnitzler beruht, im Juni 1958, lernte sie ihren Filmpartner Alain Delon kennen, verliebte sich in ihn und zog nach Beendigung der Dreharbeiten mit ihm nach Paris. Doch auf Drängen ihrer Familie, die die Verbindung mit dem damals noch weitgehend unbekannten Schauspieler ganz und gar nicht gutierte, verlobte sich Romy Schneider am 22. März 1959, um der Beziehung einen bürgerlichen Anstrich zu verpassen. Die progressive Venus steht hier auf 0 Grad Schütze im sechsten Haus und zeigt die Liebe zu einem ausländischen Kollegen an. Dadurch aktiviert sie auch das genaue Sextil zum Neumond. Das heißt, auch diese Themen des Neumonds, nämlich das Bedürfnis nach Geborgenheit und Zugehörigkeit, zusammen mit einer gemeinsamen künstlerischen Entwicklung. Die Transite habe ich jetzt nicht extra ausgewiesen, aber jedenfalls war damals der Transit Pluto hier am IC und weist auf den Bruch und das Zerwürfnis mit ihrer Familie hin, aber auch auf die Abnabelung von der Familie und die komplette Wandlung ihres Wohnortes und ihrer Wohnverhältnisse. Von Delons Beziehung mit der Schauspielerin Nathalie Barthélemy erfuhr Romy, die gerade Dreharbeiten in den USA beendet hatte, im Herbst 1963 aus der Zeitung. Bei ihrer Rückkehr war Delon bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Damals zog Transit Neptun über die Radix Venus, das bedeutet Liebesverlust. Transit Saturn im Quadrat zur Venus zeigte das Ende der Beziehung an. Das machte Romy so zu schaffen, dass sie einen Suizidversuch unternahm und sich für mehrere Monate aus der Filmarbeit zurückzog. Doch wenig später lernte sie bei einer privaten Veranstaltung in Deutschland den deutschen Regisseur Harry Mayen kennen, den sie am 15. Juli 1966 heiratete. Hier sehen wir, etwas undeutlich vielleicht, aber hier ist Transit Saturn. Der steht genau am progressiven MC, das gerade ins Widerzeichen gewechselt hat. Sie ist also eine aktive Verpflichtung eingegangen, erwartete sich aber zugleich Sicherheit und Struktur für ihren weiteren Lebensweg. Die progressive Venus bildete ein Quadrat zum MC. Und ein Quinkungs zum Aszendenten. Wieder kommt der leidenschaftliche Wunsch und die Sehnsucht nach Liebe zum Ausdruck. Doch die beiden Langsamläufer, Uranus und Pluto, standen exakt auf Romis Radix Merkur und lösten somit wiederum die Jodfigur aus. Eine starke, nachhaltige Veränderung der Familiensituation. Da auch Transit Jupiter involviert war, der nämlich ein Trigon zur Radix Venus bildet, sowie ein Sextil zum Merkur und ein Quadrat zu Saturn, schien das Glück zunächst perfekt. Transit Mars, der den Aszendent überquerte, hätte einen Hinweis auf Konflikte geben können. Doch das Trigon zum Radix MC gibt uns den Hinweis, dass sie sich bei der Verwirklichung ihrer Lebensziele engagiert einbringt und dadurch eine Familie gründen kann. Denn schon wenige Monate später, am 3. Dezember 1966, kommt David Christopher als ersehntes Wunschkind zur Welt. Erstaunlicherweise finden sich in der Progression keine besonderen Auslösungen für dieses wichtige Ereignis. Wohl aber im Regressiv, da steht nämlich die Sonne regressiv am Radix IC und zugleich im Sextil zum Radix Aszendent und zeigt die Lebensfreude über den Familienzuwachs an. Im März 1968 erlebte Romy Schneider ihren zweiten progressiven Neumond. Und weil ja schon ihr Geburtsneumond auf 0 Grad Waage stattgefunden hatte, steht auch dieser Neumond noch, gerade noch im Zeichen Waage. Und zwar auf 29,17 Grad Waage. Das ist natürlich ganz selten, dass ein Mensch sozusagen den ersten und zweiten Neumond im selben Zeichen hat. Das geht eben nur bei 0 Grad zu 29 etwas Grad. Doch das Thema der künstlerischen Entfaltung kommt hier noch einmal und stärker zum Vorschein. Steht im fünften Haus. Und diesmal startet Romys Filmkarriere in Frankreich beinahe raketenartig. Sie dreht einen Film nach dem anderen mit namhaften Regisseuren wie Claude Sautet, Jacques Duret, Luchino Visconti, Claude Chabrol, Konstantin Costa-Gavras und anderen. Durch ihre Filme hat Romy Schneider sehr vielen Menschen Freude und Unterhaltung geschenkt, Nachdenklichkeit ausgelöst sowie emotional tief bewegt. Sie konnte durch ihr schauspielerisches Talent andere Menschen berühren und sie ganz in ihren Bann ziehen. Wir können also mit Fug und Recht behaupten, dass Romy Schneider in der Schauspielerei ihre Berufung gefunden und somit auch den Auftrag ihres Neumondes erfüllt hat. Ihr Beziehungsleben blieb jedoch im Grunde ebenso unerfüllt wie jenes von Florence Nightingale, wenn auch aus anderen Gründen. Von Harry Mayen, der in seiner Jugend als Halbjude das KZ überlebt hatte und sein Leben lang an von diesem Trauma hervorgerufenen Depressionen litt, ließ Romy sich 1975 scheiden. Mayen konnte den Erfolg seiner Frau bei gleichzeitigem eigenen Misserfolg nicht verkraften. Er war zudem alkohol- und tablettenabhängig und nahm sich 1979 das Leben, was bei Romy Schneider tiefe Schuldgefühle auslöste. Auch die Ehe mit Daniel Biasini, dem Vater ihrer Tochter Sarah, hielt nicht. Doch der Tod ihres Sohnes David am 5. Juli 1981 hat ihr wohl endgültig das Herz gebrochen. Romy Schneider wurde am 29. Mai 1983 von ihrem damaligen Lebensgefährten Laurent Pétain tot aufgefunden. Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben. Sie hatte aber auch jede Menge Tabletten und Alkohol zu sich genommen. Sie wurde 44 Jahre alt. Ich danke euch. Thank you.